Und wir werden uns die Zeit nehmen, uns diesen drei Teilen mit Unterbrechung zu widmen. Und der erste Teil, ihr habt das in eurem Heft ja vor euch liegen, den Text, sodass ihr immer jederzeit mitlesen könnt, sind die Verse 39 bis 41. Nicht lange danach machte sich Maria auf, bis zu Elisabeth, die vom Heiligen Geist erfüllt wird. Nun habe ich eingangs gesagt, dass wir ein bisschen prüfen sollen, wo komme ich in diesem Text vor? Hat das was mit mir zu tun? Ist mir das schon mal passiert? Und die Hälfte der Anwesenden muss ja sagen, hier bin ich raus. Also beim besten Willen, die Chance auf eine unverhoffte Schwangerschaft ist bei uns Männern doch sehr gering. Aber auch die zwei Frauen, wie ihr wisst, sind überrascht. Das ist schon milde ausgedrückt. Auf sehr unterschiedliche Art und Weise werden sie plötzlich schwanger. Da ist das minderjährige Mädchen. Die hat überhaupt keine Ahnung. Kein YouTube, kein Aufklärungsunterricht und schon gar kein persönlicher Kontakt oder sehr, sehr wenig zum anderen Geschlecht. Eine, die nichts von einem Mann weiß. So sagt sie es selbst, als der Engel ihr die frohe Kunde bringt. Und vielleicht ist es gerade diese Unwissenheit, so eine gewisse Naivität, die sie dazu bringt, dass sie sich in diesen Prozess hineinbegibt. Man kann nicht genau herausfinden, ob sie euphorisch da war oder ob sie es einfach hat fließen lassen. Auf jeden Fall sagt sie fröhlich Ja zu dieser Erwählung. Ich bin die Dienerin des Herrn. Wie du gesagt hast, soll mir geschehen. Das sind ihre Worte. Und vielleicht kennt ihr auch solche Momente, wo ihr das erlebt, dass Gott ganz konkret handelt, wo es einfach keine Fragen mehr gibt. Da ist was ganz deutlich sichtbar geworden. Und ihr seid fröhlich und euer Herz bebt und ihr wisst, da ist gerade was Heiliges passiert. Vielleicht als ihr das erste Mal eurem zukünftigen Ehepartner begegnet seid und in eurem Herzen wusstet, boah, das ist er, das ist sie. Oder seid euch plötzlich tief im Herzen klar über etwas, wo Gott euch konkret jetzt gebrauchen will, wo er eure Gaben nutzen will und ihr wisst, da passe ich genau hin. Oder du hast es schon mal erlebt, dass eine Bibelstelle, die du vielleicht schon 30, 40 Mal gelesen hast, dich plötzlich ganz intensiv in deiner Situation anspricht. Plötzlich ist alles klar. Und solche heiligen Momente, solche Begegnungen schenkt Gott heute noch. Da denkt man gar nicht so drüber nach, sondern man ist einfach nur fröhlich, man ist dankbar und überwältigt. Aber dann kommt die Zeit der Gedanken, das Realisieren und die Unsicherheit. Und mir werden vielleicht die Konsequenzen klar. Boah, was das jetzt für Folgen hat, also jetzt nicht so auf den Ehepartner, aber vielleicht auf die anderen. Und ist das wirklich so? Habe ich das wirklich so empfunden? Mit der Zeit verschwimmt da die Euphorie und die Zweifel nehmen vielleicht zu. Ihr kennt das sicher. Und wenn wir das kennen, wenn wir das so erleben und uns das so geht, wie viel mehr wird Maria das so gegangen sein? Sie hat erst recht allen Grund dazu. Minderjährig, unverheiratet und schwanger. Den Jubel, den muss man erstmal aufrechterhalten. Und das muss man erstmal jemanden anders weismachen, dass das Gottes Plan ist. Also muss sie die Überzeugung selbst aufrecht erhalten. Und so gibt es verschiedene Gründe, die sie dazu bewegen, sich auf den Weg zu Elisabeth zu machen. Als erstes ist es der Grund der Freude. Man muss es irgendwie mitteilen, das kennt ihr vielleicht auch. Bei Maria ist es die Freude natürlich einer Schwangeren über den Fakt, dass sie schwanger ist. Und natürlich zum anderen Gottes Handeln, was sie erlebt hat. Und Mitfreuen ist ein Riesenthema bei Lukas. Jetzt freuen wir uns nicht mit, aber... Also, Lukas sagt, Freuen ist wichtig. Ihr erinnert euch an den Hirten, der sein Schaf wiederfindet. Was macht er? Er geht zu den Nachbarn und erzählt alles. Oder die Frau, die ihre Münze wiederfindet. Auch sie rennt erstmal in die anderen Häuser, um ihre Freude zu teilen. Nicht zu vergessen, der Vater, dessen verlorener Sohn plötzlich wieder auftaucht. Eine Riesenparty macht er. Immer wenn etwas Verlorenes plötzlich wieder auftaucht oder gerettet wird, dann ist Freude angesagt. Und mit dem Kind in Marias Bauch, das soll nichts weniger als die verlorene Menschheit gerettet werden. Was liegt da näher, als sich darüber zu freuen und jemanden zu besuchen, den man kennt und der zufällig beide Gründe, Schwangerschaft und Gottes Handeln, ziemlich gut nachvollziehen kann. Und so nehmen Sie sich die Zeit, um gemeinsam zu jubeln, sich eben daran zu freuen, dass Gott konkret handelt. Und wenn ich aus meinem Alltag raus bin, wenn ich nicht gefangen bin in dem, was mich alltäglich immer wieder in Gedanken stürzt, dann ist die Chance auf eine ungehinderte Freude wesentlich größer, weil mich die Sorgen und das Nichtverstehen nicht so vereinnahmen. Und da kann Maria auch gleich, und das ist der zweite Grund für die Reise, sie kann auch gleich prüfen. Prüfen, was es mit der Schwangerschaft der alten Dame auf sich hat. Der Engel hat ihr dies ja erzählt, als Beispiel, dass Gott große Dinge tun kann. Und wenn das stimmt, dass diese alte Frau ein Kind erwartet, dann stimmt höchstwahrscheinlich auch alles an Zusagen über ihr eigenes Kind. Die Bestätigung der Wahrheit ist wichtig. Und es ist nicht etwa Zweifel oder mangelndes Gottvertrauen, wenn wir Dinge, die uns als Zeichen Gottes aufgehen, nachprüfen. Es ist völlig in Ordnung, wenn wir da eine Unsicherheit haben, wenn wir die Wahrheit ergründen wollen. Gott weiß doch da um unsere inneren Kämpfe und unsere Sehnsucht nach Bestätigung. Und wir wissen, dass es längst nicht alles Gottes Zusagen und Weisungen sind, was wir so an Eindrücken haben, was da ankommt. Und die Bibel fordert uns da heraus mit den Worten des Paulus: Prüft alles. Gerne auch mit eurem Verstand, denn dazu ist er nämlich da. Aber auch anhand von Fakten. Und es ist total interessant, ins Alte Testament da zu schauen. Im ersten Buch der Könige nennt uns der Prophet Micha eine ganz einfache Formel, die eine echte Prophetie, eine echte Zusage Gottes von einer falschen unterscheidet. Er sagt: Wenn nicht das geschieht, was ich gesagt habe, dann hat der Herr nicht durch mich gesprochen. Daran kann man es prüfen. Das, was korrekt ist, wird eintreten. Ganz einfach. Und es ist gut, wenn wir den Dingen auf den Grund gehen, prüfen, ob das Vernommene, das Vermutete oder der Eindruck, den wir haben, richtig ist. Das hilft uns dabei, sicher zu werden, auch sensibel zu werden für das konkrete Reden Gottes. Und es schärft unsere Sinne und es ist gut, wenn wir das nicht allein tun, sondern mit jemandem in der Gemeinschaft. Und der dritte Grund für Marias Reise ist die Bewältigung dieser irritierenden Situation. Ich muss mal mit jemandem reden. ich erlebe da etwas, das ist total schwer einzuordnen. Und da gibt es schwache Momente in meinem Leben, da überfordert mich das alles und ich komme damit nicht klar. Auch so wird es Maria gegangen sein. Aber wenn das stimmt, dass Gott auch bei der Elisabeth so massiv in den Biorhythmus eingegriffen hat, dann wird sie mich verstehen, dann sind wir auf einer Wellenlänge und dann können wir uns gegenseitig helfen. Wir helfen uns, das Erlebte und die Situation einzuordnen. Wir helfen uns gegenseitig zu begreifen, ein Stück weit von dem, was da geschieht. Da ist so vieles mit der Berufung der Maria auf sie eingestürmt und es dauert, das zu begreifen und zu verarbeiten. Und dafür nimmt sie sich bewusst die Zeit. Wir haben das gehört im letzten Vers. 3 Monate ist sie bei Elisabeth geblieben. Da ist kein schnelles WhatsApp mit einem Hilferuf und dann sofort Panik, wenn die Haken blau werden, aber der andere nicht sofort die Lösung präsentiert. Gemeinschaft, Leben teilen, miteinander ein Stück unterwegs sein, im Alltag die eigenen Gedanken mit jemandem ausdiskutieren, den man im Laufe der Zeit immer besser kennenlernt. Nicht lösungsorientiert, sondern reflektierend. Zeit für Gedanken, Zeit für Austausch. Und das sind meines Erachtens 3 super wichtige Gründe, die auch unser Miteinander, unsere Gotteswahrnehmung und unser Glaubensleben generell ausmachen und bereichern. Freude teilen. Dinge, die wir gehört und Eindrücke, die uns beschäftigen, im Miteinander prüfen und Sorgen und Herausforderungen in vertrauter Gemeinschaft und in der Gegenwart Gottes reflektieren und dadurch Orientierung bekommen. Und ich möchte, dass wir uns jetzt eine Zeit nehmen, bevor wir in dem Text weitergehen, dass wir genau das tun, dass wir reflektieren, ich habe euch 2 Fragen mitgebracht, dass wir darüber nachdenken kurz, so 3-4 Minuten, ein bisschen Musik dazu und danach ein Lied. Und ihr könnt das für euch machen, für euch darüber nachdenken oder auch miteinander im Gespräch sein, so wie ihr sitzt. Wann habe ich das schon mal erlebt, so etwas Überwältigendes, dass ich meine riesige Freude einfach nicht für mich behalten konnte, sondern mit jemand anders teilen musste? Und die 2. Frage, wann habe ich eine enorme Herausforderung in meinem Glauben bewältigt, weil andere für mich da waren? 3 Minuten dafür zum Nachdenken oder auch kurzer Austausch. Als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Elisabeths Schwangerschaft ist auch spektakulär. Auch wenn diese Form der Spätgebärenden schon öfter in der jüdischen Geschichte vorkam, ihr kennt die verschiedensten älteren Damen im Alten Testament, die alle unverhofft doch noch Kinder bekommen haben. Und auch Elisabeths ursprünglicher Plan war nicht, im hohen Alter schwanger zu werden, sondern wie alle anderen Frauen in ihrem Alter wollte sie jetzt schon mindestens Oma sein. Und dass dies nicht so ist, das macht ihr offenbar schwer zu schaffen. Sie fühlte sich verachtet von der Gesellschaft und von Gott ungesehen. Und dann? Ihr Mann Zacharias kommt von der Arbeit heim und redet nicht mehr. Er ist einfach stumm. Und sie wird schwanger. Also ganz praktisch stelle ich mir das echt sensationell vor. Wahrscheinlich haben die beiden den vierten Frühling erlebt. Da wird nicht mehr geredet. Plötzlicher Tatendrang und konzentrierte Vorgehensweise des Mannes. Aber Elisabeth schiebt es nicht darauf, sondern sie ist zum einen überrascht und zieht sich zurück, aber sie erkennt im Nachdenken, wer der eigentliche Verantwortliche für ihre unerwartete Freude ist. Die ersten 5 Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagt, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Und mit dem Besuch ihrer Nichte und dem Austausch mit jemandem, der eben Ähnliches erlebt hat, werden ihr der Plan Gottes und ihre persönliche Rolle darin noch wesentlich klarer. Zunächst ist es eine ganz normale Situation, als Elisabeth den Gruß der Maria hört, hüpft das Kind in ihrem Leib. Und sie ist jetzt in einem Stadium, wo man den Embryo ganz klar spüren kann. Und die Aufregung der Mutter überträgt sich auf das Kind. Der überraschende Besuch ist ja eine Aufregung. Und ich habe extra noch mal nachgelesen, so um die 26. Schwangerschaftswoche, Assoziation zur EM, ist die Gebärmutter so groß wie ein Fußball. Das Kind ist überlebensfähig und die Tritte werden von Tag zu Tag heftiger. Also fachlich ist hier überhaupt keine Aufregung, dass sie plötzlich die Tritte spürt. Aber was ist der entscheidende Faktor? Was macht den Unterschied zu all den anderen Tritten, die Elisabeth zweifelsohne schon von ihrem Kind wahrgenommen hat? Sie wird vom Heiligen Geist erfüllt und dadurch ist die Situation eine völlig andere. Übrigens wird nicht nur sie erfüllt, sondern in ihr ist ja dieser Embryo und auch er wird vom Heiligen Geist erfüllt und damit erfüllt sich die Zusage, die Zacharias über seinen Sohn bekam. Im Vers 15 heißt es über das zu erwartende Kind, schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Dass der Heilige Geist wichtig ist, das wissen wir als Christen, aber es ist gut, dass wir uns das nochmal richtig deutlich machen. Umso mehr, weil sich auch dieser Geist Gottes wie ein roter Faden durch das Lukas-Evangelium zieht. Ohne ihn geht nichts. Das sind die beiden Schwangeren und der Embryo, von denen wir gehört haben. Und das geht weiter. Später ist auch Simeon im Tempel voll des Heiligen Geistes und später Johannes am Jordan und natürlich Jesus selbst, der vom Heiligen Geist erfüllt wird, in die Wüste geführt wird und bei seinem ersten öffentlichen Auftritt sagen wird, der Geist des Herrn ist auf mir. Und später berichtet Lukas in der Apostelgeschichte von dem Heiligen Geist als entscheidende Kraft, mit der zu Pfingsten die Jünger für die Verkündigung des Evangeliums befähigt werden. Ohne den Geist Gottes wären es nur ein paar Tritte gewesen. Durch den Geist bekommt Elisabeth eine Erkenntnis, die jegliche Erklärung erübrigt. Durch den Geist der Wahrheit erkennt sie die Größe und die Besonderheit des Augenblicks, die Größe und Besonderheit, die es mit diesem Gast, der fast ja selbst noch ein Kind ist, auf sich hat. Und so kann sie begrüßen in dem Bewusstsein, dass die junge Frau, die da kommt, schwanger ist, ohne dass man es mit dem bloßen Auge erkennen kann und ohne, dass etwas gesagt wurde dazu. Sie bestätigt Maria. Und sie hätte natürlich allen Grund gehabt, die Besucherin auch ganz anders zu empfangen. Mit Fragen zu ihrem skandalösen Zustand zum Beispiel. Mensch, das muss doch nicht sein. Aber es gibt keine Fragen. Elisabeth erkennt die Zusammenhänge, ohne nachzuhaken, ohne Erkundigungen. Und so kann Elisabeth das Wort ergreifen und zeichnet ihre Besucherin mit Segensworten und Seligpreisungen aus. Entgegen allen Regeln des Anstands erweist die Ältere der Jüngeren ihre Ehrerbietung und Hochachtung. Und am Anfang sind das noch allgemeine Worte, die wahrscheinlich unter Schwangeren vielleicht sogar üblich sind, über die sich jede Schwangere freut. Aber dann demütigt sich die alte Frau und unterstellt sich der Mutter ihres Herrn. Und das Wort Herr steht hier nicht für eine gewisse Anerkennung oder eine Hierarchie, sondern es steht ausdrücklich für den Namen Gottes, den ein Jude nie aussprechen würde. Und damit erkennt sie diese Kindschaft, also diese oder die Mutterschaft des Herrn an, dass sie die Mutter des Herrn vor sich stehen hat. Und sie ist beeindruckt von dem Glauben der Maria, dass sie sich allen Umständen zum Trotz hineingibt in diese besondere Rolle, in ihre Berufung und in ihre absolute Sonderstellung. Und damit bekommt Maria quasi das, was wer eingangs gesagt hat, sie war gekommen, um ihre Freude zu teilen, um zu prüfen und Bestätigung zu suchen. Und Elisabeth jubelt mit dieser jungen Frau und sie ist unübersehbar schwanger, da muss man nicht drüber reden. Also auch diese Aussage ist prüfbar und sie selbst wird zur Prophetin und bestätigt noch einmal die Worte, die der Engel zu Maria gesagt hat. Wieder eine Zeit, kurze Ruhe und dann ein Lied und dann wenden wir uns dem dritten Teil zu. Und dann antwortet Maria die spektakulären Worte ihres Gebets, die ja bis heute ein fester Bestandteil sind von Gebetsbüchern und über die Jahrtausende haben viele Christen dadurch Kraft gewonnen, weil sie dieses Gebet zu ihrem Gebet gemacht haben. Was für beeindruckende Worte einer jungen Frau in herausfordernden Zeiten. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir hier von dem letzten Satz, von dem Vers 56 her denken. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth. Dieser Dialog dieser beiden Frauen ist also nicht unbedingt als solcher zu verstehen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Maria hier die absolute Poetin ist, die völlig müde nach einer tagelangen Wanderschaft als Reaktion auf den überschwänglichen Empfang ihrer Tante direkt so eine dichterische Meisterleistung raushaut, die in 10 Sätzen sich selbst, Gottes Größe und alle Prophetien und Hoffnung ihres Volkes präsentiert. Es liegt eher nahe, dass in diesen Worten das Entscheidende, quasi das Fazit dieser 12 Wochen gemeinsamen Lebens und Denkens zusammengefasst ist. Das Bild von Maria, was uns Lukas malt, ist das einer sehr reflektierten Frau, die entscheidende Worte und Erlebnisse, so heißt es an mehreren Stellen, in ihrem Herzen bewegte. Es ist also gut möglich, dass Maria auch diese Verse, diesen Psalm, ihr Leben lang immer wieder gebetet hat und dass er dadurch bekannt wurde. So wie es Lukas schreibt, erinnert es ein bisschen an ein Musical. Die Protagonisten reden miteinander und man sitzt gemütlich da im Musical oder vorm Fernseher und schaut und dann fließt die Handlung so dahin und dann Stopp und ganz besonders wichtige Sachen werden in einem Lied zum Ausdruck gebracht. Damit man sich das merkt, damit man sich diese Tiefe des Gesagten noch einmal mehr einprägt. Und das ist wichtig. Gerade in unserer Zeit ist es wichtig, dass wir innehalten, dass wir uns bewusst konzentrieren und verinnerlichen, wie groß diese ganze Sache mit unserem Gott ist. Was das für uns bedeutet. Es geht ja nicht darum, fröhliche Familienerinnerungen wiederzugeben, wie schön das damals war, als die zwei schwangeren Frauen sich endlich wiedergesehen haben und was sie für eine gute Zeit miteinander hatten. Das war so nett und so niedlich. Der Moment braucht viel, viel mehr Beachtung. Mir gefällt da ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der im Blick auf Maria gesagt hat: Wenn Gott die Maria zum Werkzeug erwählt, wenn Gott selbst in der Krippe von Bethlehem auf diese Welt kommen will, so ist das nicht eine idyllische Familienangelegenheit, sondern es ist der Beginn einer völligen Umkehrung, Neuordnung aller Dinge dieser Erde. Und darum geht es. Mit der Geburt dieses Kindes beginnt eine neue Zeitrechnung. Auch ganz praktisch. Es hat Auswirkungen auf alles. Auf die Hoffnung, die vorher in Israel gewesen ist, und darüber hinaus. Und man könnte diesen Text auch umkehren, und dann stellen wir fest, dass da ganz konkret auch viele Fragen sind, die bis heute immer noch aktuell sind und die uns beschäftigen. Ist Gott mächtig? Ist sein Name heilig? Wie steht er zu denen, die sich ihm unterstellen, die ihm treu sind? Und was ist mit denen, die stolz und hochmütig sind? Wie steht Gott zu den Hungrigen und Bedürftigen dieser Welt? Und wie zu den Reichen und Mächtigen? Und für Maria sind diese Fragen geklärt. Gott ist mächtig, sein Name ist heilig. Woher weiß sie das? Es liegt auf der Hand, dass sie eine sehr gläubige Frau ist oder war. Sie bezeichnet sich als Dienerin des Herrn. Ihre Stellung gegenüber dem Gott ist ihr bewusst. Luther übersetzt ihre Worte so: Du hast die Niedrigkeit, Gott hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und aus diesem Glauben heraus und aus diesem Bewusstsein der eigenen Niedrigkeit reflektiert Maria das Erlebte und ist überzeugt, dass es Gott gut mit ihr meint, dass er einen konkreten Plan hat für ihr Leben. Sie könnte es natürlich auch anders machen. Sie könnte sich auf die offenen Fragen konzentrieren oder auf die Nachteile pochen, die für sie als unverheiratet Schwangere definitiv präsent sind. Sie wird auch schwache Momente haben, wo sie zweifelt. Gott mutet ihr ja nicht nur diese Schwangerschaft zu, die gesellschaftliche Ächtung, sondern sie darf ja in naher Zukunft, ihr wisst das, hochschwanger hunderte Kilometer laufen, um dann völlig abgekämpft das Kind in einem stinkenden Stall zur Welt zu bringen. Um dann in ein fremdes Land fliehen zu müssen, weil einige das gar nicht so cool finden, dass da ein neuer König geboren wurde. Das klingt eher nach einem Haufen Last als nach Gott hat mich gnädig angesehen. Aber sie bekommt die Kraft dafür aus einem gefestigten Glauben heraus. Gottes Gnade lässt sich nicht daran messen, dass mein Leben glatt läuft oder wie gut das alles vonstatten geht, wie gesund ich bin oder wie finanziell abgesichert ich bin. Natürlich sind wir daran interessiert und wir dürfen auch gern Gott darum bitten, um genau diese Dinge. Und noch viel mehr dürfen wir danken, wenn wir das erleben. Aber wichtiger ist es, in den herausfordernden Zeiten an ihm festzuhalten, mich unbeirrt an seine Zusagen erinnern und vertrauen, dass sein Plan und seine Zusagen bestehen, auch wenn mein eigenes Leben das gerade nicht widerspiegelt. Und dazu gehört natürlich, dass ich mich mit Gottes Zusagen beschäftige. Dass ich schaue, welche Geschichten haben andere Menschen mit Gott erlebt. Und das hat Maria gemacht. Nicht zuletzt mit Elisabeth, ihrer Verwandten, mit der sie einen tiefen Glauben an Gott und seine Verheißungen teilt. Und das baut auf und das stärkt für weitere Aufgaben. Wir können jetzt nicht alles, was dieses Gebet beinhaltet, in dieser Zeit jetzt abhandeln. Ich mache euch Mut, da einfach intensiver auch noch hineinzuschauen. Auf jeden Fall ist Maria gestärkt und nach 3 Monaten kehrt sie wieder heim, heim zu ihren Nachbarn, inzwischen sichtbar schwanger. Aha, war also doch kein Gerücht. Heim zu ihren Eltern, die vielleicht enttäuscht sind, und heim zu Josef, der ihr Mann werden soll, aber nicht Kind ihres Vaters, Vater ihres Kindes ist. Maria hat sich bewusst aufgemacht, um ihren Glauben und das Bewusstsein für Gottes Gnade zu schärfen. Und dies befähigt sie, durchzuhalten und zu vertrauen. Und da ist Maria ein großes Vorbild für uns. Und dieses Vertrauen hat Maria zum großen Vorbild für Generationen von Christen gemacht, wie ich das schon sagte. Und gerade wir evangelisch Geprägten können durchaus da noch intensiver drauf schauen. Davon bin ich überzeugt. Und es ist auch gut möglich, dieses Gebet der Maria zu seinem eigenen zu machen. In unserem Gesangbuch ist das übrigens als tägliches Abendgebet vorgeschlagen. Macht das doch mal eine Woche lang. Ihr findet das unter der Nummer 785.6. Lasst euch darauf ein, prüft, an welchen Stellen du Fragen an Gott hast. Und freu dich an den Versen, die du laut und leidenschaftlich zu deinem eigenen Gebet machen kannst. Und stärke deinen Glauben, indem du mit anderen darüber redest. Auch wir wollen das jetzt gemeinsam machen, dieses Gebet der Maria zu unserem Gebet und das gemeinsam als Psalm beten und damit Gott die Ehre geben, weil unsere Seele einfach gar nicht so oft den Herrn erheben kann. Wir wollen das nach der Übersetzung von Martin Luther beten. Diese wird angezeigt. Lasst uns beten. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinen Arm und zerstreut, die hoffärtig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Amen.